Die Freude über die Seligsprechung von Gründervater Adolf Kolping war natürlich beim Kolping-Werk vor 20 Jahren groß. Aber Hand aufs Herz, für so manches Kolping-Mitglied war das erst die erste Etappe auf dem Ziel zur Heiligsprechung. Aber es ist nicht einfach, denn das Heiligendasein, das bekommt man nur, wenn man viele Hürden genommen hat. Prälat Dr. Günther Assenmacher ist Kirchenrechtler und als Gerichtsvikar ist er Leiter des Kirchengerichtes im Erzbistum Köln. Als solcher kennt er sich natürlich auch sehr gut in kirchenrechtlichen Verfahren der Selig- und Heiligsprechung aus. Prälat Assenmacher, mit seiner Seligsprechung hat Adolf Kolping ja schon mal die erste Hürde in Richtung Heiligsprechung genommen. Was braucht man denn im Allgemeinen, um heilig gesprochen zu werden, als Voraussetzung?
Nun, man muss ein heiligmäßiger Mensch gewesen sein. Die Selig- und Heiligsprechung ist ja lediglich deklarativ, sie ist nicht konstitutiv. Das heißt, sie stellt etwas fest, was gegeben ist, sie konstituiert das nicht erst. Zunächst einmal ist der Mensch da gewesen. Und dieser Mensch hat durch sein Leben die Menschen, die mit ihm zusammengelebt haben, beeindruckt. In einem Maße beeindruckt, dass er nicht das Schicksal erleidet, was die meisten Menschen von uns erleiden, die nach ihrem Tod noch eine Zeit lang im Gedächtnis der Überlebenden bleiben, aber dann doch mehr oder minder vergessen werden, sondern der eben so herausragend war, dass er nicht vergessen wird, sondern eine Verehrung erfährt, die über das Grab hinaus dauert. Und an dieser Verehrung knüpft eigentlich das Verfahren an und setzt diese Verehrung voraus. Also ohne Verehrung kein Anfang eines Selig- und Heiligsprechungsverfahrens.
Dreh- und Angelpunkt für eine Heiligsprechung ist ein nachgewiesenes Wunder. Was muss man sich darunter vorstellen?
Ja, was man sich unter einem Wunder vorstellt, da haben wir ja in den letzten Tagen eine hochinteressante Umfrage präsentiert bekommen. Ich weiß nicht, welches Institut sie durchgeführt hat, aber das Ergebnis war doch frappant, dass die Zahl, kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen, 59% der Befragten an die Möglichkeit von Wundern glauben. Sie haben dann natürlich unterschiedlichste Vorstellungen von, also sagen wir einmal ein wunderbarer Sonnenaufgang, das betrachten sie schon als ein Wunder oder die Herrlichkeit der Natur. Es gibt aber auch sehr viele Menschen, erstaunlich viele Menschen eigentlich, die ohne irgendeinen hyperkritischen Anflug gesagt haben, sie können sich auch ein Wunder in dem Sinne vorstellen, wie die Kirche es zumeist dann im Kontext der Selig- und Heiligsprechungen gesehen hat. Also eine medizinisch unerklärliche Heilung, das gibt es.
Können Sie uns dafür einmal ein konkretes Beispiel nennen?
Ich kann es nur im Augenblick aus dem Stegreif für den Prozess der Schwester Euthymia aus Münster sagen. Und eine Mitschwester dieser Schwester Euthymia, die war mit der Hand in eine riesige Bügelmaschine, so wie es das in Klöstern und Krankenhäusern gibt, geraten. Und die Hand war praktisch zerquetscht. Und man hatte die medizinisch aufgegeben. Sie ist aber auf unerklärliche Weise geheilt worden. Das ist ja in unserer Gegenwart geschehen und deshalb außerordentlich gut dokumentiert und von Fachleuten aller Richtungen überprüft worden, sodass man sehen kann, es gibt dieses unerklärliche Phänomen.
Aber die Schwierigkeit ist dann ja doch noch, dass ein Nachweis geliefert werden kann, dass es wirklich aufgrund eines Gebetes zur Heilung gekommen ist, oder nicht?
Nun, das war nicht so schwer, das zuzuordnen, weil nämlich diese Schwester, die verunglückt war, natürlich in der Kalamität sich ihren Mitschwestern mitgeteilt hatte und von einer Mitschwester, wenn ich das richtig in Erinnerung hielt, den Rat bekam, sie möchte doch also die Fürsprache der Schwester Euthymia anrufen. Und das ist ohne Zweifel belegt, dass die Anrufung der Schwester Euthymia der Heilung vorweg ging, sodass dieser Zusammenhang, sofern man das menschlich nachvollziehen kann, unbestreitbar ist.
Warum dauern eigentlich die Prozesse der Heiligsprechung so lange? Die können ja manchmal über 100 Jahre dauern.
Das hängt damit zusammen, dass dieses Verfahren ein außerordentlich gründliches ist. Es gibt eine Frist, vor welcher man überhaupt nicht mit dem Verfahren beginnen darf. Das hat seinen Grund darin, dass man jetzt mal gucken möchte, ob die Verehrung, die eine Person erfährt, ein Strohfeuer ist, was rasch beibrennt oder ob die sich tatsächlich auch hält. Und na gut, wenn sie sich hält und wenn sich die von mir genannte Gruppe der Verehrer formiert hat, die sich geduldig und stark genug glaubt, ein solches Verfahren durchstehen zu können für die von ihnen verehrte Person und die auch das entsprechende Geld zusammenbringen will, dann ist es eigentlich relativ einfach, den Prozess in Gang zu bringen. Aber es beginnt dann die außerordentlich mühsame Phase des bischöflichen Erhebungsverfahrens. Das heißt, dass alles, was die betroffene Person veröffentlicht, also was sie geschrieben hat, nicht nur was gedruckt wurde, sondern auch das Ungedruckte gesammelt werden muss. Und da können Sie sich vorstellen, da gibt es solche und solche Zeitgenossen. Also es gibt Menschen, die haben sehr wenig geschrieben und von daher ist diese Phase dann sehr schnell erledigt. Aber es gibt Menschen, die haben ungeheuer viel geschrieben, wenn Sie zum Beispiel an Papst Johannes Paul II. Mal denken. Das muss alles einer sehr kritischen Prüfung unterzogen werden, ob sich darin nichts findet, was gegen den Glauben und gegen die Sittenlehre ist. Findet sich etwas darin, ist das Verfahren sofort eingestellt.
Wie wird man Heiliger? Über den kirchenrechtlichen Prozess der Heiligsprechung war das der Kirchenrechtler Prälat Dr. Günther Assenmacher. Er hat es uns erklärt. Vielen Dank.